Das finde ich ist auch so das Besondere an der Oldtimerei. Wir setzen uns in unsere modernen Autos. Zündung funktioniert, Lenkradschloss funktioniert, alle Anzeigen funktionieren. Und ich weiß, bei einem Auto von mir, da geht der Tacho nicht. Und das ist immer so nett, wenn ich dann mit jemandem unterwegs bin, so, Annette, ist das dir aufgefallen, dass das nicht geht? Ja, ja, ich weiß. Ich fahre nach Drehzahl. Das kannst du doch nicht. Ich sag, doch, kann ich. Mache ich schon seit 2 Jahren. Geht ganz wunderbar. Das nächste Mal ist ein Vorkriegsauto, hat also auch keine Tankanzeige. Da hast du denn so einen, weißt du, so einen Bambusstab, habe ich mir gemacht. Und dann gucke ich immer so und dann immer so ein bisschen nach Gefühl. Ne? Das ist immer eine schöne Erfahrung zu sehen, wie unterschiedlich so die Herangehensweise ist. Ne?
Hier ist alte Schule. Die goldene Ära des Automobils. Mein Name ist Carsten Arndt und darauf, euch die heutige Folge zu präsentieren, habe ich mich lange gefreut. Und das nicht nur, weil ich endlich einmal wieder eine Frau zu Gast habe. Ich entführe euch heute in die Welt der High-Class-Sammler, eine Szene, die vielen von uns sicherlich eher verborgen bleibt. Es geht um millionenschwere Autos, um den Bieterwettkampf auf Auktionen, um den unsäglichen und häufig bemühten Begriff Matching Numbers und darum, wie sich Vorkriegsautos im Alltag fahren. Denn das macht sie unter anderem auch. Und wenn sie ihre Kunden in Nah und Fern besucht, oder einfach nur Pizza essen geht, dann fährt sie im Mercedes-Flügeltürer oder im historischen Alfa vor. Ich kann mit großer Gewissheit sagen, dass ich mit kaum jemandem so gerne über Autos rede wie mit ihr. Annette Abbaci heißt sie und ihr werdet es merken, mit welcher Passion für alte Autos sie einen in ihren Bann reißen kann. Sie hat das deutsche Büro von RM Auctions eröffnet, ist von der Mille Miglia bis zur N-Style Classic alles Mögliche an Rallyes selbst mitgefahren und kennt die Geheimnisse des Klassikersammelns und die Psychologie dahinter wie kaum eine zweite. Zeit wurde es, sie als Gast hier in der alten Schule zu begrüßen. Viel Spaß jetzt mit Annette Abbaci.
Eigentlich spielen diese Rallyes, die man jetzt sieht, wo 4 SL-Flügeltürer hintereinander stehen, das spiegelt ja gar nicht die Zeit von damals wieder. Nur die Autos, Ente, 2CV, Fiat 500, die sind alle kaputt. Da hat sich nicht gelohnt, die aufzubewahren. Und die findet man jetzt eigentlich viel sympathischer. Die guckt man sich viel lieber an fast.
Und das greift auch genau in das, was ich eben gesagt habe, nämlich so dieses Ego, weißt du. Es ist, gut, du darfst nicht vergessen, es ist ein Markt. Und diese Rallyes, die sind ja maßgeblich mit dafür oder haben einen riesen Beitrag dazu beigetragen, dass halt der Markt so ist, wie er ist. Kannst du dich präsentieren, ja, ja, und kannst du machen und tun. Und also ich bin eine Zeit lang ja auch extrem viel Rallyes gefahren. Und da habe ich mich immer gewundert, dass ich eine der wenigen war, die echt auf Achse da angeschrubbelt gekommen sind. Weißt du, ja. Da, wieso sind Sie, wo kommen Sie denn her? Ja, aus Hamburg. Was? Und Sie sind hier ganz nach Österreich? Ich sage, das ist ja ein Fahrzeug.
Ja.
Ja, und dann, weißt du, das war so ein XK120. Der hatte aber nur noch die Brooklyn-Scheiben, weißt du? Also hatte auch kein Verdeckgestänge, konnte es auch nicht zumachen. So, ja, und was ich dann machen würde, wenn es richtig ist.
Das war mal früher gemacht.
Ich meine, gut, das war mir dann irgendwann, ehrlich gesagt, auch zu sportlich, gebe ich ja zu. Aber auch andere Autos, ich verstehe das immer gar nicht. Ich würde, abgesehen mal vom Zeitproblem, und ich konnte natürlich das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden und habe dann immer Kunden besucht, war natürlich immer super Auftritt. Mhm. Beim alten Auto brauchst du den Herrn auch nicht erklären, dass du dich mit Autos auskennst, weil hier so hat geholfen. Und dann hast du das halt in Etappen gemacht. Und ich finde, das ist ein tolles...
Das entschleunigt so. Ne?
Ja, das ist... Genau. So, genau.
Finde ich auch.
Und
find
je älter auch. Die Autos sind, umso stärker ist das Gefühl, weil wenn du natürlich mit so einem Vorkrieg unterwegs bist, und jetzt, wir sprechen jetzt nicht von Alpha 8C und 6C, so diese ganz schnellen, extrem teuren Dinger, sondern ganz normal irgendwas, Riley oder was es da so gibt, da denkst du wirklich bei 40 oder 50 Stundenkilometer, du fliegst. Und das, finde ich, ist das Tolle. Das ist wirklich nochmal ein anderer Ansatz zum Zeitgefühl.
Und die Autos spiegeln ja genau die Geschwindigkeit der Zeit auch wieder.
Genau.
Heute denkst du musst mit dem Porsche 992 schneller fahren als eine Mail. Früher warst du mit 50 km/h schneller als die Post. Ne?
So, das, und das hast du ja auch nicht vergessen.
Nee, eben. Ja. Und das ist ja das. Das war ja auch keine so hektische Zeit. Und heute hast du dein Infotainment da, wo du alles SMS da auf dem eingeblendet bekommst in die Scheibe. Und toll ist es nicht. Ne? Also das ist.
Wobei, wenn ich ja, also ich hätte diese Woche, habe ich dir erzählt, deswegen konnte ich ja nur heute
genau,
Termin Frankfurt und Umgebung gehabt. Es waren 3 Termine und sind alle kurzfristig abgesagt. Und da war dann nachher nur noch ein Termin übrig und deswegen erzähle ich das. Und dann habe ich gedacht, ach scheiße, leihst du dir das Auto von deiner Mama, weißt du, die hat so einen Macker. Da hat schön Luftfeder. Da hast du die Freisprechanlage. Also so für ein, also wirklich für einen Tag in and out, das dazu halt bin ich dann auch nicht mehr. Das gebe ich ganz offen zu.
Also es gibt finde ich so eine, irgendwann finde ich, kippt das so, dass es für mich keine große Verbesserung gibt. Ich habe jetzt einen W210er Mercedes.
Ja.
Danach ist für mich nichts gekommen, was es besser macht, außer die Freispreche vielleicht und Abstandstempomat. Aber ansonsten bin ich damit happy für weite Strecken und für nahe Strecken. Mhm. Und es ist nur ein Auto, was einigermaßen zum Fahren einlädt. Aber
absolut.
Was kann man denn noch so? Ich glaube, ab 80er würde ich sagen, da kann man das schon relativ gut im Alltag bewegen. Ne?
Also ich habe noch so ein, weißt du, so ein 107er. Erzähle ich eigentlich nicht, weil ich finde, das ist ein absolut modernes Auto, also so ein 300 SL.
Ja.
Finde ich so toll, weil meine Großtante den früher immer hatte. Und deswegen musste ich den unbedingt haben. Ja. Du, das ist mein
Alltagsland,
ne? Also das ist mein normales Langstreckenauto. Ja. Alfinchen kann das auch, also das ist alles überhaupt gar kein Thema. Ja. Bloß da ist, bist du denn schon, weißt du, wenn du da mal bremst, die Sitze... Gotha ist ja sowieso nicht, finde ich auch nicht so schlimm. Aber die Sitze klappen nach vorne. Da ist, und da bin
bei
ich
dem dann, Alpha, nicht bei Mercedes.
Bei dem Alpha, nicht bei dem Mercedes. Ja. Und da bin ich dann immer so, wo ich sage, oh, auf der Autobahn, wenn du dann echt mal in die Eisen gehen musst, bremsen, das macht ja alles. Aber wenn du dann Gepäck dabei hast, ja, weil hinten Qualen, hast du ja kein Gepäck.
Ja.
Also da bin ich dann doch, habe ich einfach zu viel gesehen. Also wenn du viel Blech um dich rum hast und ganz offen... Lass die Leute hacken über Mercedes. Also wir sprechen jetzt wirklich Cut-off-Date, so 80er gerade noch,
ja,
so.
Die sind doch super,
so,
ne?
Du, ganz ehrlich, die
alte
sind
auch aus der Zeit, ne?
Und kaputtbar. Ja, und auch die ganzen Kombis und da finde ich immer noch
das
grandios.
Stimmt, das stimmt, ja.
Wirklich, dann kannst du ja drin schlafen, da kannst du dir eine Matratze nehmen. In welchem Kombi
mega
kannst
alles,
du,
ne?
Das, oder?
Mhm.
Und auch so gerade so die alten Diesel. Ich meine, gut, die großen ein bisschen.
Aber die laufen halt immer, ne?
Die laufen immer und laufen.
Wenn das die Autobild-Klassiker doch mal Verbräuche gemessen von alten Autos, die sind ja auch nicht schlecht. Sind vielleicht ein bisschen giftiger, die Abgase,
ja.
aber vom reinen Literwert her ist das nicht schlimm, ne? Sag mal, du hattest Termine mit Sammlern, die wo du die Sammlungen einschätzen sollst?
Ach nee, das sind, nein, die ist also noch. Das sind Sammler, ja. Und ich besuche die in regelmäßigen Abständen, weil der eine zum Beispiel möchte sich von Autos trennen und da sind wir immer wieder am Gucken, was kann man da jetzt machen. Es geht immer letztendlich um den Marktwert.
Mhm.
Und da bin ich ja nur beratend zum Glück tätig und da ist meine Funktion dann sozusagen, sie davon zu überzeugen, entweder die Vorstellung, was den Preis angeht, zu überdenken oder sich halt mit dem Auto noch weiter anzufreunden. So.
Okay.
Und bei dem anderen ist es so, das ist so jemand, das ist ein ganz begeisterter Auktionskäufer, was ich ja persönlich auch ganz genial finde, ist dann aber manchmal in seiner Begeisterung, das sagt er wirklich selber so, lässt sich so mitreißen und kauft denn, ich sag jetzt mal, Zeug. Und immer, wenn ich dann bei ihm bin, sage ich, sag mal, da hast du mir ja gar nichts von erzählt. Ja, er sagt dann natürlich, ich kann dir auch nicht alles erzählen. Ich sage, nee, das war ja auch nicht so gemeint mit seiner Frau, denn sie immer schon so Augen. Ich sage, was willst du damit? Ah, oh, den fand ich so süß. Oder, ah, das war ein Schnäppchen.
Ja.
Und da, weißt du, da brauchst du dann ja auch sozusagen eine Regelmäßigkeit, um das Ziel, was wir mal gemeinsam festgelegt haben, irgendwann mal zu erreichen oder ein Teilziel zu erreichen oder zu sagen, nee, komm, also diese 50 Autos, die fassen wir nicht an, das dann machst du, wie du willst. So, und das ist ja ein stetiger Prozess. Ist natürlich auch hochvergnüglich.
Ja, ja, klar.
Und,
aber was ist das Ziel von so Sammlungen? Also,
ganz unterschiedlich.
Okay.
Du, also
und die kommen auf dich zu und sagen, ich möchte gerne Autos sammeln oder fangen die mal
nein.
an? Weil das
nee, da musst du dir, entschuldige, dass ich dich unterbreche, nee, aber da musst du dir nichts vormachen. In dieser wunderbaren Welt, in der ich mich ja nun unbedingt tummeln wollte, nämlich in der Welt der Herrenspielzeuge, wie ich das immer so gerne so nenne, du absolut muss ich proaktiv sein.
Mhm.
Immer.
Mhm.
Und das geht nicht nur mir so. Bei mir bilde ich mir ein, ist das noch extremer. Aber es ist grundsätzlich so. Wenn ich mich nicht rühre, dann bewegt sich gar nichts.
Okay, aber du berätst die...
Ich kenne die ja nun auch durch meinen vorherigen Job und dadurch, dass ich extrem viel unterwegs bin. Und wenn man sich so auf Veranstaltungen zum Beispiel trifft, nicht so sehr Fahrveranstaltungen, weil da ist wenig Gelegenheit, also Konkursveranstaltungen, Schloss Dü Classic Days zum Beispiel.
Wo die Stehtische stehen.
Wo viel gestanden wird und wo man sich dann unterhält oder Abendveranstaltungen und so weiter. Da unterhält man sich dann und dann erzählt man auch, Mensch, und ich habe dies und ich habe das und so. Und dann frage ich genau, wie du mich jetzt auch fragst, Mensch, und wie sind Sie denn darauf gekommen? Und dann höre ich mir dann so die Geschichten an. So, und manchmal kommt dann, ach, naja, und ich bin aber am Überlegen, ob ich nicht modernere Autos und mich von dem und dem trenne. Und das ist dann ein Grund, im Kontakt zu bleiben und das eine oder andere mal nachzufassen. Also so mache ich das. Und ich bin da auch wirklich, jetzt erlaube ich mir das, also jetzt vor Corona jetzt, da wirklich mich mit Menschen und Kunden zu umgeben, wo ich mir erlauben kann zu sagen, oh Mann, ja, mit denen kann ich.
Ja.
Also es gibt ja ganz verschiedene Typen und das ist ja immer so im Leben. Und es gibt Leute, zu denen hast du einen Draht. Mhm. Und zwar nicht nur über das gemeinsame Hobby und die gemeinsame Passion, sondern so wie wir jetzt, so, weißt du? Und dann gibt es andere, die sind auch großartig und nett. Und da ist es aber immer echte Arbeit. Mhm. So, dann genau wie du, Plan und dies und dies und dies und nochmal so. Und das ist dann immer so wie die Engländer mal so schön sagen, pulling blood from a stone. Und da war ich jetzt in der glücklichen Lage zu sagen, bleibe ich natürlich auch dran und bin charmant und nett und fass nach und so weiter. Aber da kümmere ich mich nicht mehr proaktiv drum, weil meine Erfahrung ist, das ist das Interessante. Meine Erfahrung ist, ich bin deutlich erfolgreicher mit den Leuten, mit denen ich auch irgendwie persönlich kann. So, eigentlich sollte man sich das nicht leisten dürfen, sollen, können.
Wenn das genug Leute sind, dann reicht es, dann passt es ja. Ne? Ich stelle mir das immer so vor, also die Erfahrung habe ich mit Besitzern von alten Autos gemacht, die extrem viel Geld ausgeben, dass die sich so in zwei Bereiche teilen. Also einmal der aus Passion heraus und aus einer Historie heraus Autos kauft. Und was ich extrem sympathisch finde, es ist nicht die Maximalmotorisierung. Und der hat auch selber Autos, die er über die 30 Jahre trägt. Mit Passion zusammengestellt und der weiß, wovon er redet. Und dann gibt es diese, sagen wir jetzt mal, Neureichen, die dann sagen, das Auto muss ich jetzt auch noch haben, damit ich meinem Nachbarn gefallen und die vielleicht Autos eher so sammeln, aus so einem Grund heraus.
Ja, so könnte ich das nicht bestätigen. Also die eine Gruppe hundertprozentig, wenn man Parallelen zieht mit der Abbildung des Oldtimer-Marktes in den Printmedien, lass mich das so sagen, da hast du, finde ich, einen super schönen Vergleich. Da hast du einmal die Oldtimer-Markt, die kommt ganz klar von den Schraubern und die hat teilweise Artikel da, wo ich sage, Hammer, echt grandios gemacht, wirklich grandios. So. Und dann hast du natürlich, also natürlich Autobild Classic, das ganz andere Extrem, das bildet die breite Masse ab von Leuten, die interessiert sind an alten Autos, vielleicht nicht selber immer ein altes Auto haben und nicht unbedingt im Gebrauchswagenbereich unterwegs sind. Dann hast du den Motor Classic und dann hast du diese ganzen Octane und zum Beispiel Automobilsport, die sich wirklich sehr, oder Motorsport, die sich sehr auf so Renngeschichten konzentrieren. Und das, finde ich, bildet ganz gut so den Bereich der Enthusiasten, lass mich nicht Sammler sagen, sondern der Enthusiasten ab. Also mein Eindruck ist, dass seit, ich würde mal so sagen, der Jahrtausendwende, seit den 2000ern, wo ich das wirklich aktiv verfolge und mir angucke, hat sich so die Anzahl der Herrschaften erhöht, die Fahrzeuge, klassische Fahrzeuge als Lifestyle, sage ich jetzt mal, nehmen. Also wenn ich das ein bisschen hässlich formulieren möchte oder etwas pointiert, dann ist es so, wir haben angefangen zu segeln und haben tolle Cruises gemacht im Mittelmeer und dann haben wir damit aufgehört, haben angefangen Golf zu spielen und jetzt haben wir uns überlegt, dass wir uns ein altes Auto kaufen, um Rallyes zu fahren. So, und das ist Das ist, finde ich, absolut legitim. Und dass so jemand sozusagen ein Auto als Vehikel nutzt, um soziale Kontakte zu knüpfen oder sich zu präsentieren oder auch mal Spaß in Italien oder so zu haben, finde ich, ist völlig in Ordnung. Und ich finde aber, dadurch ist es dann letztendlich auch gekommen, dass wir extrem viele Veranstaltungen haben, was auch, finde ich, völlig, also ich finde es wunderbar. Aber wo natürlich auch so, es gibt schon so Veranstaltungen, wo ich Leute kenne, die sagen, also nee, komm, da fahre ich nicht mehr hin, das ist mir zu etepetete. So, das ist wirklich Lifestyle und was ich eingangs sagte, Ego auch. Und das sind viele Menschen, also wohl situiert, das ist so der klassische, ich habe einen guten Freund in Düsseldorf, der sagt immer die Zahnarzt-Clique. So, die haben 2-3 Autos, auch wirklich teure Autos, also 300 SL, wenn wir darüber sprechen, so und die fahren die Autos dann 1 oder 2 Mal im Jahr, werden aber hauptsächlich geschont und es wird gefachsimpelt und es wird erzählt, gemacht und getan und die genießen das. Es ist aber wirklich eine ganz wichtige Säule auch des Oldtimer-Marktes. Das darf man nicht vergessen.
Ja klar, da wird das Geld gedreht. Die machen
auf der anderen Seite, ich weiß nicht, kennst du Stevies Garage? Stefan Kranz, was ich ganz interessant finde und deswegen erzähle ich das, der hat immer traditionell, immer zu Ostern, lädt er ein zu so einer Tag der offenen Tür, wo gegrillt wird. So. Und ganz, ganz, ganz nett und dort kommt alles Mögliche. Und ich war, weiß ich nicht, vor sechs Jahren muss das gewesen sein, bin ich da mit einem Vorkriegsauto hingefahren und natürlich alles zugeparkt, wie das so ist. Und die Karre, ich kann den echt nicht einpacken, nur vorwärts. Immer sage ich ganz ehrlich, so eine schwere Lenkung. Ich war da also am Würgen, habe da eine Parklücke gefunden und dann standen da so 6 Herren um mich rum. Gucken mir so zu und ich so, bevor ihr jetzt weiterguckt, kann mir mal jemand helfen, mir da ins Lenkrad fassen? Es stellte sich raus, war großartig, wir hatten einen tollen Nachmittag. Das waren alles so MG-Jungs. Ne? Okay. Wir sind heute noch eng befreundet. Ich fahre heute noch mit dem Vorkrieg. Die laden mich immer ein und sagen, Mensch, Annette, komm doch mit und so weiter. Und das sind echte Enthusiasten. Da fand ich, die haben zwar so geguckt, wie die denn so sind, mit verkäuften Anzug, aber als ich gesagt habe, jetzt helf mir doch mal, bevor ihr da so... Also großartig. Ich finde immer einer von den Jungs mit, von denen als Beifahrer. Sowas finde ich total sympathisch. Ja. Und das meine ich mit Emotionalität. Unterschiedliche Gründe.
MG-Fahrer müssen ja eh leidensfähig sein. Und das ist ja nicht so ein Repräsentationsauto eigentlich. Ne? Da bist du meiner Meinung nach wirklich Fan, wenn du so ein Ding fährst. Also so toll die sind und die Preise sind auch gestiegen. Aber es ist eben, ein 300 SL ist ein Statement. Wenn du das hast, weiß jeder, das ist 7-stellig. Ne? Fast.
Ja, richtig. Ja, das stimmt. Das stimmt. Wobei das auch wirklich
ein sensationelles Auto.
Aber es ist ein Statement. Oder? Absolut. Es ist ein Statement.
Du hattest mal. Das wollte ich jetzt nicht sagen. Aber
wie bitte?
Deswegen wollte ich das nicht sagen. Aber nee, du hattest so einen zu nah.
Ja, Zeit, du, ne? Und ich sag dir, der Wagen war für mich wirklich der Türöffner für ganz, ganz viele Kundenkontakte.
Das ist übrigens das Erstaunliche. Das ist ein Türöffner. Ne? Also auch für Geschäfte und für irgendwas, ne? Wo man mit Leuten ins Gespräch kommt.
Weil das natürlich ein Statement ist. Andererseits habe ich die Erfahrung gemacht, ich bin ja wirklich sehr, sehr viel alleine auch unterwegs gewesen und tanken und alles Mögliche. Da habe ich schon so die Erfahrung gemacht, dass sehr, sehr viel Neid dabei ist. Also ich bin, war mit ein Grund, wo ich gesagt habe, habe ich das eigentlich nötig, obwohl der toll war.
Ich dachte, der wäre mehr Sympathieträger als Neid.
Also bei den Leuten, die was mit Autos zu tun haben, absolut begeistert, überhaupt gar nicht. Aber normale Autoleute, die du an der Tanke triffst oder wenn du parkst oder was weiß ich, wenn du in der Pizza isst, es war immer so, oh, schönes Auto ist ja teuer. Und dann war das schöne Auto in den Hintergrund und dann wurde immer wieder...
Für den Preis gedrückt.
Ja, nee, gefragt und auch so... Auf eine unangenehme Art und Weise. Okay, weißt du, wie ich meine?
Ja, ja.
Gut, aber noch andere Leute fahren den Wagen ja nun nicht als Daily Driver. Ne? Und ich habe es wirklich gemacht, um also logischerweise, um da ein Statement zu haben. Und das großartig. Also es war das Beste, was ich gemacht habe. Und offen gesagt traue ich dem Auto auch noch ein bisschen.
Das kann ich verstehen. Aber, das
du, ist, so, ist, so, aber ist so, wie es ist. Und ja. Ich kann immer sagen, diese schöne Zeit hatte ich und habe tolle Erinnerung. Ja. Und ja.
Aber witzig, ich hätte gedacht tatsächlich, dass Mercedes nur sympathisch ist und beim kleinen Teil vielleicht ein Neid hervorruft. Und ein Ferrari eher, auch wie man es heute sieht. Oder ein Lamborghini ist vielleicht auch. Aber die sind einfach martialischer und ein bisschen anders vom Auftritt her. Dass das eher Neid hervorruft. Und Mercedes immer so ein sympathisches Image hat. Aber ja, interessant.
Vielleicht der 190er und die Pagode.
Ja.
Aber 300 SL ist natürlich hier in Deutschland, ehrlich, weiß jeder und kennt auch wirklich jeder ungefähr die Richtung. Also alle wissen, dass du da auch locker ein Haus für kriegst. So.
Ja, klar. Du hast eben von dem einen gesprochen, das fand ich ganz gut, der gesagt hat, ach, das Auto, das ist noch so mit abgefallen und so. Gibt es da irgendwie für dich einen roten Faden, wo du sagst, also das typische Charaktermerkmal Sammler?
Was ich sagen kann, ist, dass Sammler, die auf Auktionen kaufen, dass ich da relativ gut typisieren kann. So. Alles andere kann ich schlecht beurteilen. Ich kann dann natürlich nur noch mal beurteilen, die Kunden, die ich kenne und die ich betreue, die Sammler. So. Und bei Auktionen ist es ganz klar so, dass es da unterschiedliche Typen gibt. Und in Amerika viel, viel stärker als bei uns hier. Es kommt ja letztendlich auch aus dem anglosächsischen Raum, das Auktionswesen. Also da ist wieder Passion völlig klar, Ego. Ich sage jetzt mal so Center of Attention. Also ich werde nie eine Auktion vergessen, die wir in Monterey hatten, damals bei RM Auctions damals noch nicht mal mehr Sotheby's. Da ging es um ein Fahrzeug, Ferrari, der 275 GTBC, also ein Sportrennwagen, relativ teuer. Und es gab wirklich ein Bietergefecht, was natürlich der Traum eines jeden Auktionshauses ist, grandios. Und es stellte sich heraus, es war ein Bieter am Telefon, mit uns am Telefondesk, und ein Bieter, der in der zweiten Reihe saß. Und es war unglaublich. Der Bieter am Telefon aus Europa, verhalten, langsam, der Auktionator, ich weiß nicht, wie oft er runtergezählt hat, gesagt, so jetzt entweder Gebot oder der Wagen wird zugeschlagen. Und der Herr, der kam aus Texas, der Sammler, der hat Party gemacht. Der hat wirklich da die ganzen Reihen unterhalten. Er hat gesagt, the car goes to Texas, here, look at me. So, das ist uns Europäern, wenn ich das verallgemeinern darf, eher unangenehm. So, weil wir ja doch ein bisschen die Neidgesellschaft haben. Das ist ja in den Staaten ganz anders. Also die Auktion wurde unterbrochen, weil es so einen Applaus gab. Der Texaner hat nachher tatsächlich den Zuschlag gekriegt. Ich weiß noch nicht mal mehr, obwohl das wirklich ein ganz, ganz großes Auto war, was das Auto gebracht hat. Ich erinnere mich aber ganz klar an die Party, die er nach der Auktion noch geschmissen hat. Und zwar für die gesamten Mitarbeiter von RM, seine Freunde, ohne Worte. Und der hat einen richtig fetten Preis bezahlt.
Aber im Endeffekt, du stehst ja als Verlierer da, wenn du das jetzt dann nicht gewinnst und im Publikum sitzt und gegen einen, sagen wir jetzt mal, ein Telefon bietet.
Doch, wieso?
Oder?
Weiß ich nicht.
Wenn du da so groß aufsprichst, dann musst du ja fast immer weitergehen. Das ist ja auch das Ego-Ding.
Also das ist schon Ego. Und das, da hast du wirklich einen Punkt, dass die dann irgendwann sagen, nee, ich will das jetzt haben.
Jetzt
also
ist
das
egal.
Ist jetzt schon, jetzt wird mal geguckt, wer von uns der Bessere und der Stärkere ist. Und das ist ganz klar Wettbewerb. So. Und das zeigt dir letztendlich auch, dass das wirklich eine von Männern dominierter Geschäftsbereich ist. Wie im Übrigen auch Kunst im Hochpreis. Ganz wenige Frauen sind dabei. Ja, und das finde ich interessant. Ja.
Wo wir übrigens fast beim nächsten Thema sind, wie die Preise entstehen. Das ist ja wie bei Kunst, ist alles einzigartig, wenn es nicht auch eine Fälschung ist.
Da finde ich immer, dass Ferrari da, damals ja noch Jean Todt, eine sensationelle Idee hatte, nämlich diese Ferrari-klassische Zertifikation. Das war ja die Marketing-Sensation überhaupt. Ich finde es grandios, was er da für Ferrari gemacht hat.
Magst du mal erklären, was das ist?
Ferrari-Klassiker ist um die 2000 1998, will mich da nicht genau festlegen, ist Jean Todt hatte die grandiose Idee, nachdem Ferrari im Übrigen jahrelang Leute abgewiesen und hässlich behandelt hat, die einen alten Ferrari hatten. Die wurden nicht ernst genommen, es sollten also neue Autos verkauft worden. Es kam allerdings die Trendwende, dank Herrn Todt, der sich dann überlegt hat, naja gut, wenn die denn schon ihre alten Autos fahren, sage ich jetzt mal, erzähle ich etwas salopp, dann sollen sie wenigstens viel Geld dafür bezahlen, dass wir zertifizieren, dass die Fahrzeuge original sind. Es entstand also das Ferrari-Klassiker-Zertifikat. Ausgewiesene Händler, ganz besondere Händler, als auch das Werk in Modena, haben also diese Fahrzeuge überprüft. Ich sage jetzt mal eine Ferrari 166 Bacchetta aus den 50er Jahren. Wunderschönes Fahrzeug, ist in Millemilia gefahren, klein, Vorkriegstechnik, aber immer noch ein schöner, toller Zwölfzylinder. So, du hast so ein Auto und möchtest den Wagen zertifizieren lassen, dann gehst du also entweder hier in Deutschland, wäre das zum Beispiel Helmut Eberlein in Kassel, oder du gehst ins Werk zu Modena, dann wurde der Wagen darauf, oder wird immer noch, darauf untersucht, ob er immer noch die Originalspezifikation hat. Also Originalachsen, Originalmotor, Originalgetriebe, Originalfarbe, Original dit, Original dat. So. Wenn dem so ist, dann hast du dieses sehr begehrte Buch bekommen, was natürlich auch was gekostet hat. Aber du konntest dich dann hinstellen und sagen, mein Auto ist Matching Numbers. Und das hat sich so grandios verbreitet, dass heutzutage in aller Munde ist von Menschen, die sich auskennen oder auch nicht, erste Frage, oh, Matching Numbers, da denkt immer jeder, oh, der kennt sich aus. Sehr zum Leidwesen, jetzt hat sich das ein bisschen gelegt, aber anfänglich erinnere ich mich noch von wirklich großen Sammlern, die gesagt haben, das gibt's doch überhaupt nicht, Matching Number, die Autos sind Rennen gefahren, natürlich ist der Motor explodiert und natürlich ist da ein neuer Motor reingekommen und natürlich ist da der Nachfolgemotor reingekommen, sonst hätte er gar nicht fahren können. Und das finde ich immer so grandios, freue ich mich heute noch so drüber, wenn ich mich mit solchen Leuten unterhalte, wo ich denke, ach, danke, danke. Es gibt auch noch Leute, die wirklich selbstständig denken. Nichtsdestotrotz ist Fakt heutzutage, wenn wir jetzt bei Ferrari bleiben, ein solches Fahrzeug hast, ist es deutlich einfacher, am Markt zu platzieren, als wenn es nicht zertifiziert ist. Und das, finde ich, ist schon bemerkenswert.
Haben die gut gemacht. Auf der anderen Seite ist das ja nur der Zustand am Tag der Zertifizierung, wenn du so willst. Danach.
Ja, absolut. Nichtsdestotrotz ist es ein wenig eine kleine Garantie, sage ich jetzt mal, dass der Wagen das ist, was Händlerkollegen oder Vermittler sagen, dass es ist. Es ist eine gewisse Sicherheit. So, und das, finde ich, ist wirklich grandios gemacht worden. Da haben viele, viele Marken haben nachgezogen, das zu machen. Wobei ich finde, auch da muss man vorsichtig sein, weil natürlich wurde auf diesem Geschäft auch aufgebaut. Also auch Rennwagen werden zertifiziert, Autos, Fahrzeuge, die wirklich im Rennbetrieb waren, die bekommen dann das White Book. Da weiß man, dass der Motor tatsächlich dann mal ausgetauscht wurde. Also da gibt es verschiedene Variationen und ich finde es immer ganz bemerkenswert, wenn ich mich dann mit netten Menschen unterhalte, um nochmal bei einer Pagode zu bleiben und dann gefragt wird, ja, ist das denn Matching Number? Was hat das jetzt, was sagt uns das und was hat das für eine Konsequenz, ob ich weiß, dass das Matching Number ist oder nicht? Und da, das ist aber ganz alleine meine persönliche Meinung, da finde ich, ist so dieses Prinzip ein bisschen zu weit getrieben, weil am Ende des Tages ist es ein tolles Auto und ob ich da nun einen original ausgelieferten Motorblock drin habe oder damals von Mercedes einen ausgetauschten, weil was weiß ich, der Kolbenfresser hat oder sonst irgendwas, finde ich für den Fahrspaß absolut unerheblich. Und ich bin auch immer ein bisschen traurig, dass ich das, obwohl ich das so finde, trotzdem auf den Wert des Fahrzeuges auswirkt. Das ist einfach so, das muss man wissen.
Mhm. Ja, witzig.
Aber schade, weil das wirklich, das ist ein Fahrzeug, ein toller Oldtimer, der in enormen Stückzahlen gebaut wurde. Also jetzt ein tolles Auto ist, aber jetzt nicht vom Sammler sozusagen als solches als Wert gesehen wird. Mhm. Außer, dass es eine Ikone auch ist durch dieses Pagodendach, aber es ist eine andere Geschichte.
Na, Ferrari war ja auch den großen Vorteil, dass die relativ einzigartige Autos gebaut haben in sehr handverlesener Stückzahl. Bei Porsche sind sie ja jetzt ja damit vorsichtiger, ne, mit diesen Zertifizierungen, weil du aus dem 911T auch eine RS machen konntest, als die Preise so abgeflogen sind.
Ja, wobei, stimmt, wobei bei Ferrari war es ähnlich, da sind ganz, ganz viele 250 GTEs, also 60er Jahre, damals in Periode in den 80er Jahren, umgebaut worden auf zum Beispiel 250 GTOs. Weil das ist die, ja, da, also da gibt okay. es. Und also ich dachte, die sind jetzt alle einkassiert und verschrottet. Aber das gab es damals schon, weil diese 250 GTOs natürlich so sensationell teuer waren und jetzt auch immer noch sind. Das ist am Ende des Tages Begehrlichkeiten geweckt hat. Und das ist ja letztendlich nichts anderes bei Porsche. Hm. Das wirst du immer haben. Ja. Und es ist natürlich jetzt, wo es wirklich ein richtiges Geschäft ist, wird dem natürlich von den Herstellern auch ein Riegel vorgeschoben. Und das ist auch in Ordnung. Es sei denn, ich finde, wenn man so ein Fahrzeug ganz klar als Replika kennzeichnet. Also in Argentinien gibt es ja diese Firma Poisson. Die machen Bugattis und Alphas, alles Vorkriegsautos, die machen die nach und die sagen, das ist eine Replika, sensationell gemacht.
Okay.
Wirklich, also wirklich ganz groß gemacht. Bloß die Gefahr ist natürlich, dass die Fahrzeuge dann vielleicht irgendwann mal als Original auf den Markt kommen. Bloß mittlerweile ist da auch
dritte also Besitzer, so gut, ja, das Zertifikat verliert und dann sagt.
Na, aber da ist mittlerweile ist das gibt's das nicht mehr. Zu Anfang war das schon ein bisschen schwierig.
Mhm, okay.
So, weil die dann auch Fahrgestellnummern genommen haben von Fahrzeugen, die also nachweislich dann nicht mehr existent sind und so weiter. Und dann ist es natürlich, wird das dann schon wieder schwierig. Genau, da musst du dich schon sehr, sehr gut auskennen in der Materialkunde.
Wenn jetzt ein Sammler kommt und sagt, mir ist Originalität wichtig und Matching Numbers und was weiß ich was und es geht um eine Auktion, wo man weiß, der Preis wird wie beim 250 GTO wahrscheinlich abfliegen. Wie überprüft ihr das? Also verlasst ihr euch dann auf Ferrari oder fangt ihr an, so richtig tief zu recherchieren?
Das ist so ein bisschen die Herausforderung. Meistens ist es so, dass ich erst dazu komme, wenn der Wagen schon den Besitzer gewechselt hat.
Ach so.
Weil, wer mag sich, also wir sind da ja wirklich in einem sehr, sehr hohen Preisbereich.
Hm.
Und ich kann das auch verstehen, weil wenn ich mir was kaufen will, dann frage ich vielleicht mal, wie findest du das? Vielleicht vorher sogar noch, hör mir das an und mach trotzdem genau das, was ich möchte. Und hinterher gehe ich dann nochmal hin und sage, du sag mal, wie findest du das?
Ja.
Und wer, der sagt jetzt, nee, finde ich nicht so gut.
Aber hinterher fragt man doch eher, das findest du doch auch gut, oder?
Also hinterher, das ist ja letztendlich so. Die Bestätigung. Aber es ist schon so, also auf Auktion ist es ja, zumindest bei RM Sotheby's so, dass es da wirklich eine Abteilung gibt, die die Recherche macht und die auch die Fahrzeuge sehr gründlich recherchiert. So, wenn man jetzt in dem Beispiel bleibt, besteht auch die Möglichkeit, wenn ich mich als Kunde bei dem Auktionshaus vorher melde und sage, hören Sie mal, das ist ja schon eine ganze Nummer, ich habe da ernsthaftes Interesse, kann ich meinen Mechaniker oder eine Person meines Vertrauens vorbeischicken, um das Auto zu inspizieren?
Mhm.
Möglich.
Mhm.
Man muss es natürlich machen. So, und das ist, das denke ich, ist immer so der beste Weg, sich die Fahrzeuge wirklich anzugucken und sich da auch Zeit zu nehmen. Und manchmal ist das sogar möglich, wenn man das rechtzeitig ankündigt, die Fahrzeuge Probe zu fahren. Nicht den, logischerweise, aber so, das okay, wäre dann doch ein bisschen zu viel. Ja. Also das ist absolut machbar.
Also kann man das dann auch so ein bisschen auf den Kunden übertragen, die Verantwortung, dass er wissen müsste, was er kauft auch.
Also es ist natürlich, eigentlich nicht. Also das ist, wenn du dir mal so Katalogbeschreibungen anguckst, die sind schon sehr, sehr gut gemacht. Und dann, wenn man sich dann mit der Rechercheabteilung in Verbindung setzt oder mit irgendeinem Kundenservice-Mitarbeiter, die schicken dir dann auch nochmal wirklich alles, was es gibt über das Auto, an Historie, an Untersuchungen. Das wird ja letztendlich auch von dem Verkäufer und von dem Auktionshaus gemacht, weil die sind ja am Ende des Tages haftbar, wenn da irgendwie was mit ist. Also die machen da schon ihre Hausarbeiten.
Hast du da mal große Fälle erlebt, was rückabgewickelt wurde? Oder wo, oder gar nicht jetzt Sotheby's,
rückabgewickelt, ja, bei dem Kunden, von dem wir eben gerade sprachen, der hat nämlich ein Auto gekauft, BMW 328.
Der Vorkriegs.
Genau, 1938 oder was genau. Das da war. Genau, auf einer Auktion gekauft. Mhm. Wunderschönes Auto, bildschön. Mhm. War allerdings nicht das, was vorgegeben wurde, dass er war. Nämlich auch ein anderes Fahrgestell, also 319er Fahrgestell, wenn ich das so richtig entsinne. Und das hat richtig Ärger gegeben. Und das wurde dann auch rückabgewickelt. Hat 3 Jahre gedauert, viele Nerven gekostet. So. Man wünscht das keinem, weder dem Auktionshaus, was jetzt auch in die Insolvenz gegangen ist, noch dem Kunden, weil es bleibt immer so was nach bei dem Kunden, der dann sagt, ach, Auktion, weiß ich nicht, und die schmiert, wie das denn immer so ist, weißt du, das ist wie mit der Dieselaffäre, wenn du einmal so einen Diesel gehabt hast von VW, sagst du jetzt, ach nee, VW, was Quatsch ist, ja. Aber ja. So sind wir Menschen eben, ne?
Ändert sich das eigentlich, du hast vorhin mal gesagt, dass in den 2000ern hat sich so ein bisschen das Sammelverhalten geändert, hat sich das auch da geändert, dass es eher in den Auktionen diese Texana gab und vorher mehr die Telefonkandidaten? Und jetzt Leute gerne zeigen, dass sie das Geld raushauen?
Das würde ich anders beschreiben. Ich denke, es gibt mehr regionale Unterschiede. Also Nordamerika, die Kunden, die auf Auktion kaufen und vor Ort auch sind oder auch am Telefon, die sind einfach... Ich würde es zugänglicher nennen. Also das war ja nun ein extremes Beispiel, aber auch wenn du am Telefon mit jemandem bietest, dann bist du ja sozusagen die Stimme des Kunden. Mhm. Und das ist natürlich auch meine Aufgabe, den Kunden zwischendurch, also die sehen es meistens online, aber zwischendurch zu sagen, Mensch, der und der im Raum bietet, das sieht der ja nicht. Nächstes Gebot ist das und das und wollen sie bieten. Und ganz, ganz häufig die Amerikaner, die sind dann so, ja, und was meinst du denn? Und wie wollen wir? Und was ist die beste Strategie? Und so. Und wir in Europa, ich habe wirklich immer nur mit den Deutschen, Franzosen, Niederländer waren meistens vor Ort und Engländern, also so. Wirklich alles andere kann ich nicht beurteilen. Und da war das eher so, nee, ich möchte jetzt erstmal zuhören. Jetzt sei mal still. Ich sag schon wann, obwohl es ist ja eine Wahnsinnsdynamik. Du kannst nicht, weil das geht so schnell. Ja. So, und dann sage ich dann, so, jetzt ist das losverkauft. Oh, ja, ich sag. Und das ist interessant. Und da siehst du schon den Unterschied. Bei uns dauert das immer, so 1 oder 2 Auktionen, bis du ein Verhältnis zu dem Kunden hast und sagst, ich bin für Sie da. Ich mache das, was Sie wollen. Sie müssen mir aber auch erlauben, meinen Job zu machen, weil ich sitze hier und Sie können das gar nicht sehen. So, und die Amerikaner sind da eher offen. Die sind auch eher bereit, mal einen Verlust zu realisieren, ohne da besonders nachtragend jetzt zu sein und zu sagen, Mensch, danke, dass er so einen tollen Job gemacht hat, aber das im Moment gibt's der Markt nicht her. Ich lasse den Wagen, lass ihn gehen, ich verdiene mein Geld bei dem nächsten Auto. Das habe ich also hier im deutschsprachigen Raum nicht ein einziges Mal erlebt. So, ich glaube nicht, dass das was damit zu tun hat, dass sich der Markt verändert hat. Das sehe ich. Ich würde das anders beurteilen. So.
Das finde ich übrigens ganz interessant. Was ist da genau dein Job? Oder wenn du jetzt am Telefon mitbietest, wie läuft da vorher die Kommunikation mit dem Kunden ab? Also du schaust dir die Autos an?
Oder? Also es ist so, ich war ja zu dem Zeit, als ich im Auktionsgeschäft war, habe ich ja sozusagen Autos in die Auktion eingebracht und über die Auktion verkauft also Car Consignment Specialist. So was, dieses Wort gibt es, glaube ich, im Deutschen überhaupt
nicht. Klingt aber toll.
Ja, das ist wichtig, ist immer gut. Also letztendlich Verhandlungsspezialisten für Fahrzeuge. Der Job am Telefon ist der, dass du natürlich den Kunden unterstützt, das Fahrzeug zu verkaufen. Auch da hängt das immer wieder von den Kunden ab. Es gibt Kunden, die melden sich vorher und sagen, ich habe Interesse an dem und dem Auto. Können Sie mir da einen Zustandsbericht machen? Können Sie mir da die Unterlagen zuschicken? Das habe ich gemacht und habe dann immer noch, wenn der Zustandsbericht dem Kunden vorlag, nochmal angerufen und habe gesagt, wissen Sie, lassen Sie uns nochmal gemeinsam am Fahrzeug längs gehen. Haben Sie noch besondere Fragen? Soll ich Ihnen noch Bilder zu dem Auto schicken? Ich starte mal den Motor, hören Sie mal so, alles, was man so machen kann. Die Kunden, die ich sowieso persönlich betreut habe, bei denen war das natürlich ungleich einfacher, weil ich da schon einen guten Eindruck hatte, auf was sie Wert legen. Wenn du die Fahrzeuge kennst oder einige Fahrzeuge kennst, dann weißt du ja auch, was sie für einen Qualitätsstandard haben. So, das macht das einfacher. Wenn du jemanden vielleicht nicht so gut kennst, fragst du den Kollegen, der normalerweise mit dem zu tun hat und vielleicht das Automodell nicht so gut kennst, oder du fragst den Kunden selber, worauf er Wert legt, was ihm besonders wichtig ist, ob das in Amerika ist es zum Beispiel ja, gibt es ja wirklich viele, wie man so schön sagt, Trailer Queens, also wunderschöne Fahrzeuge. Und wenn du dann ein bisschen mehr mit denen fährst, dann merkst du, uiuiui, der war aber lange nicht auf der Straße. So, das ist auch so eine, das ist einfach, wozu du Lust hast. Da sind wir wieder bei den unterschiedlichen Präferenzen. Und jetzt gibt es ja bei den ganzen Konkursveranstaltungen, musst du ja auch immer ein Stück fahren mit dem Auto, damit dann gesehen wird, ah, der wird nicht sofort heiß oder läuft okay, auf einen okay, Zylinder ja, und so weiter. Klar, das ja. kommt daher. Das kommt jetzt mal, okay. Genau. Aber wie hier bei uns in Europa allgemein ist es ja so, dass wir lieber mögen, wenn das Auto gerne perfekt ist, aber noch lieber perfekt und original, weißt du? Also wenn er denn perfekt und original, dann kann er natürlich nicht neu lackiert sein. Aber wir sagen jetzt mal, wir haben ein Auto, was lackiert werden muss. Denn muss das der Nitrolack sein, der Originale okay, und so weiter. Ja. Und da gibt es schon Unterschiede so in den Befindlichkeiten. So, andere sagen, komm, Aussehen interessiert mich nicht. Hauptsache ist die originale Karosserie. Aber wehe, der läuft nicht auf allen Zylindern. Oder wehe, mir fliegt die Zylinderkopfdichtung gleich um die Ohren. Ja. Weißt du, das ist wirklich unterschiedlich. Mhm. Kennst du ja auch aus deinem Bekanntenkreis. Es gibt Leute, die wollen, dass das Auto immer super sauber und toll dasteht. Guck dir mein Auto an. Aber dafür geht er. Ne? Ja. Weißt du, so. Ja. Und gut, ich putze nicht so gerne. Aber gut. Aber das ist halt... Ja. Jeder so, wie er mag. Und das, finde ich, ist auch das Schöne an diesem gesamten Markt oder an dieser ganzen Szene, dass du von allem etwas triffst und ganz unterschiedliche Leute. Oder ich habe neulich so einen alten Herrn getroffen, der ist mir echt in Erinnerung geblieben. Also mit so einem kleinen Käferchen, ich weiß nicht, von 54 oder so, mit diesen ganz schmalen Rücklungen, wo ich auch noch gedacht habe, Mann, als ob die wohl gleich alt sind, weißt du, so 13, ja. weißt du, und gemacht und getan mit dem Blümchen und ich sage, ist da, nein, hat er von seinem Vater damals gekriegt und so, ja. finde ich total sympathisch. Ja.
Eigentlich die schönsten Geschichten.
Ja, und das, und diese Geschichten, weißt du, finde ich auch so sympathisch, also von den Menschen, als auch von den Autos. Mhm. So, was du da so teilweise mitkriegst. Und ich finde auch so die Recherche, finde ich sehr spannend und bereichernd.
Ich meine, du hast ja schon nach so vielen Autos recherchiert. Sind dir immer so besondere Autos begegnet? Also dieser klassische Scheunenfund. Man sagt ja immer, das gibt es eigentlich nicht mehr. Oder Autos werden gerne als Scheunenfund verkauft, die mal 2 Jahre gestanden haben. Aber ist dir sowas mal begegnet, wo du sagst, boah, da habe ich mal richtig was...
Ja, absolut. Und zwar einen Horch 853 Spezialroster von Erdmann und Rossi, ganz besonders Erdmann und Rossi Karosseriebauer damals in Berlin. Mhm. Dieses Auto haben wir gefunden in Riga in einem Museum. Mhm. Und das war schon eine ganz besondere, das war wirklich eine ganz besondere Geschichte. Und die wollten sich von dem Auto trennen, weil wegen kein Geld.
Okay.
Und das fand ich sehr, sehr interessant, weil mit meinem damaligen Kollegen haben wir uns das Auto angeguckt. Und ich sag dir ganz ehrlich, wenn der nicht mitgekommen wäre, hätte ich gesagt, nee, das ist Schrott. Da hatte ich überhaupt keine Fantasie, mir vorstellen zu können, wie der Wagen aussieht, wenn er nicht zerfallen ist. Ich habe sowas
auch. Der war auch zerfallen nicht, im Museum.
Ja, ich habe auch solche Reifen und Felgen noch nicht gesehen. Ich wirklich, wenn du manchmal so Kriegsbilder siehst, weißt du? Also wenn du mich fragst, war es ein Haufen Schrott. Ich sag's dir ganz ehrlich. Ich hätte gesagt, weg, komm zurück, weg und so weiter. So wurde aber zum Glück nicht gemacht, weil da war ich auch noch nicht so lange dabei und habe auch zum Glück die Klappe gehalten, was ich ja selten mache. Und der Wagen wurde tatsächlich dann mit großem Drama aus Riga verschifft, ist dann nach Kanada gegangen, in den Workshop, sag schnell, in die mechanische Abteilung, in die Werkstatt, ja. In die Werkstatt von RM, der ist einfach präsentabel gemacht worden. Er wurde so gelassen und wurde dann tatsächlich verkauft als Bahnfeind. Das war eine absolute Sensation, hat nicht so sehr viel Geld gebracht, weil der sah wirklich rot aus. Der Kunde damals aber hat den Wagen RM zur Restauration gegeben und der Wagen hat dann auch, der hat nicht Best in Show gewonnen, aber hat seine Klasse gewonnen in Pebble Beach. Und das ist so eine, finde ich, so eine runde Geschichte. Ja. Jetzt sagen natürlich die Verfechter der Originalität, oh Mann, musste der denn restauriert werden? Der sieht jetzt wirklich aus besser als neu. Wunderschön. Ist natürlich, und das ist jetzt ja natürlich auch schon als 20 Jahre her, da wurde dann natürlich auch so ein bisschen salopp, so wie ich das auch machen würde, sagt, komm, hier Schrott. So, weißt du, das macht man heute wussten ja nicht mehr.
Aus dem Museum in Riga, was die da haben? Oder
ja, ja, die wussten das schon, ja, ja.
Die wussten schon, dass was Besonderes ist.
Also das, ja. Das ist ja, da sind nur 4 oder 5 von gebaut worden. Okay. Also das ist schon sehr, sehr besonders. Kam wohl damals aus Russland. Also das, ein ehemaliger Kollege von mir recherchiert jetzt gerade wieder die Historie, weil die noch immer nicht vollständig ist. Und sowas, finde ich, ist schon ganz bemerkenswert, wenn man so in Museen reinkommt. Ich weiß nicht, warst du schon mal in Ägypten im Museum?
Nee.
Ich war da mal vor 25 Jahren, sage ich jetzt mal, ja. Grob, ist ja auch egal. Im Museum, wirklich in Kairo, dass das Museum ist, weißt du, das begreift man ja nicht. Da liegen diese ganzen Mumien, du, in Schaukästen, aber die Schaukästen, die sind oben offen und dann ist da Maler und Witscher und dann tropft das auch runter und das ist total heiß und schwül. Ich beschreibe das nur so, weil da war in dem Museum war es auch so. Okay. Wo du gesagt hast, das ist ja auch kein Wunder.
Keine Kordel, die da oben rumstehen, sondern...
Kordel hat sich ja keiner mehr angeguckt, aber wirklich, also das war dem Wagen nicht zuträglich. Weißt du, was ich meine? Und das sieht man auch mal, ist ja jetzt auch schon Ewigkeiten hier, aber wie, was für unterschiedliche Standards man denn auch hat. Man denkt, Museum, da kann ja nichts passieren. Also das war...
Und ihr habt den quasi gekauft. Kann man, weißt du denn noch Preise oder kann man das sagen?
Nee, weiß ich nicht mehr.
Gab es mal so ein Bietergefecht, wo du sagtest, von diesem Ferrari, was war das, 275 oder so, der so hochgegangen ist, wo ihr wirklich gesagt habt, boah, also das ist aber weit über Estimate.
Ja, hat es gegeben, weil natürlich, und das darf man immer nicht vergessen, der Markt, also 2008 hatten wir Lehman Brothers, 2009 ging es dann wieder aufwärts. Von 2009 bis 2016, 2017 ging der Markt ja so steil nach oben. Also ganz offen, das hat eine Sensation nach der anderen gegeben. Und wenn du, ich kann dir da auf der Webseite von RM, da ist das immer noch mit drauf, da war fast auf jeder Auktion ein Auto, was seinen Preisrekord gebrochen hat. Und wenn du dir auch die Printmedien anguckst, da gab es dann immer so Seiten, wo meistens Ferrari, ganz klar, die da wirklich 250 GTO ganz, ganz vorne an, aber auch so Vorkriegs-Alpha 80. Das war wirklich eine Zeit, wo du so schnell überhaupt gar nicht die Preise angleichen konntest. Weißt du, die Kunden wollten natürlich immer Preise schon von übermorgen haben. Und wir haben gesagt, nee, komm jetzt. Also man muss ja auch einen bestimmten Rahmen haben, um eine Auktion wirklich erfolgreich durchzuführen. Und ein Rahmen neben dem besonderen Produkt und die Präsentation ist natürlich die Preisgestaltung. Weißt du, wenn du, ich sage jetzt mal, um nochmal bei dem Alu 300 SL Flügel bleiben willst, also wenn du da bei 5 Millionen Euro angefangen hast, dann hat natürlich kein Mensch geboten, weil die waren dann bei, was weiß ich, 4,2 oder so. Da musst du schon deine Hausarbeiten machen und auch den Kunden überzeugen. Und wenn der dann der Meinung war, nein, möchte ich nicht, naja gut, dann hast du halt den Auftrag nicht gekriegt. Und vielleicht nach ein oder zwei Jahren ist er dann auf dich zugekommen, hat gesagt, naja, wie sieht das aus? War aber schon bei 3 oder 4 Händlerkollegen. Und dann ist es natürlich so, wo ist denn mein Hebel, um eine Begehrlichkeit noch zu erzielen?
Wenn der eh schon jeder, so ein bisschen draufgetrieben wurde.
Jeder, der in dem Bereich sich so ein Auto leisten kann, der weiß, dass der Wagen seit 2 Jahren auf dem Markt ist, weil das sind ja keine 10.000 Euro, über die wir hier sprechen, sondern eine ganz andere Größenordnung. Und wie kann ich das machen, dass dieser Kunde, der vorher gesagt hat, nee, zu teuer und ach nee, so lange auf dem Markt, dann kommst du natürlich mit so einer Geschichte ohne Limit, weißt du? Und das ist dann natürlich große Aufregung. Das allerdings kann, wenn du alle Parameter richtig setzt und auch alle Kunden aktivierst, das kann wiederum dann wirklich zu einem Sensationsergebnis führen. Weil das ist dann natürlich die Gier gepaart mit der Begehrlichkeit des Produktes. Ich sag's mal so ganz platt.
Das war halt die gleichzeitig auf dem Parkplatz vom Händler fahren zufällig. Ne? So Service, so
ist ja auch so. Nee, das ist mehr, wenn du ohne Limit etwas anbietest, dann heißt das ja in der Theorie, dass du dass das höchste Gebot des Tages das Auto kauft. Und wenn das höchste Gebot des Tages 5.000 Euro ist, dann ist es 5.000 Euro. Ja. Und das ist Gier. Das ist wie auf dem Fischmarkt. Ja, es ist so, das ist ein ganz anderer Preisbereich. Aber und so sind einige sensationelle Sachen wirklich zustande gekommen. Okay. Durch halt so ein Marketing-Werkzeug, was du aber wirklich mit Bedacht einsetzen musst. Also, als der Markt sich geändert hat, da ist dann schon das eine oder andere wirklich deutlich unter dem normalen Preis weggegangen. Freut den Käufer, aber hat alles immer zwei Seiten, oder?
Das sind Biber-Aktien
ja,
auch, ne?
Genau so.
Jetzt ja vorher verkaufen können.
Ja.
Was glaubst du, was wird da jetzt künftig gut gehen? Oder gibt es da Sammler, die sehr viel Vorkrieg vielleicht stehen haben, wo du sagst, also wenn es dir nur um den Wert geht, dann würde ich es jetzt mal verkaufen?
Also es gibt einen ganz klaren Trend. Und zwar, wo du gerade von Vorkrieg sprichst, der zeichnet sich aber schon seit 5 Jahren ab. Vorkriegsfahrzeuge, die nicht besonders sportlich daherkommen. Das heißt, eine offene Tourer-Karosserie oder eine besonders schöne Karosserie hier wie Erdmann und Rossi. Und Fahrzeuge, die keine besondere Geschichte haben, die tun sich schwer aufgrund zweierlei Sachen. Ich würde sagen, einmal hast du völlig recht, es gibt einen Wandel. Es gibt sehr, sehr viele ältere Sammler, die jetzt tatsächlich schon Ende 70 sind und ihre Fahrzeuge nicht mehr bewegen können und wollen und auch ihre Museen oder Sammlungen auflösen wollen. Und dann werden diese Fahrzeuge relativ selten gesehen. Also, und ich finde, oder es ist auch erwiesen, aber ich finde es auch, weißt du, wie wächst du Begehrlichkeiten? Wenn ich nicht weiß, was es gibt und das noch nie gesehen habe, dann habe ich auch auf gar keinen Fall Interesse an etwas. So, das sehe ich hier an meinem kleinen Alfinchen, weißt du? Wie oft bin ich da angesprochen worden auf der Straße, auf dem Parkplatz? Oh, was ist das? Und ich sage, ja, ein Alpha. Was? Und noch nie gesehen? Nur weil der eine andere Karosserie hat als die anderen Alphas. So, also ein, nichts Besonderes, aber eine andere Karosserie. Wenn du das aber nicht siehst und weil du es einfach nicht weißt oder so, wie soll denn da Begehrlichkeit entstehen? Und das ist das, was gerade so im Vorkriegsbereich wirklich auch ein Grund ist, weshalb das ein bisschen schwächelt.
Okay.
Dann kommt natürlich hinzu, dass die letzten Jahre wirklich sehr, sehr viele Herrschaften auch ihre Sammlung schon aufgegeben haben und viele Autos an den Markt kommen. Bei geringer Nachfrage. Mhm. Wobei, ich meine ganz ehrlich, so ein Rolls-Royce Phantom 2
ist immer noch cool, immer eine Erscheinung.
Ja, ne? Ich sag dir was, aber würde ich mit so einem Auto, kann ich damit in Hamburg rumfahren?
Oh. Das geht nicht. Und ich würde auch nicht danach suchen.
Ich den aus der Garage gewürcht habe. Ich finde die genial, verstehe mich nicht falsch.
Ja, aber das ist der Aufriss ist halt ein anderer. Ne?
Dann ist der so hoch, dann kommst du nicht durchs Garagentor. Das gibt so viele kleine Sachen. Mhm. Weißt du, wenn du so einen 3-Liter Bentley hast, der ist sportlich, der ist für Bentley relativ klein. Weißt du, da ist... Und der hat natürlich ein anderes Image. Das haben die großartig gemacht. Bentley und Ferrari, finde ich, sind so die Marken, die das am besten, dieses Heritage gemacht haben. Mhm. Ferrari ist relativ spät aufgesprungen, hat das großartig gemacht und Bentley hat schon immer von den Bentley Boys gelebt. Und das kultivieren die Jungs. Ja. Das machen die auf jeder Veranstaltung, wenn du so in Goodwood bist.
Ja, die auf Achse hinfahren oder auch nach zum Schloss Tüten.
Die Jungs, die sind immer... Das machen die großartig. Und ich finde, natürlich Patriot, aber auch technisch gesehen, die S-Wagen von Mercedes sind in einer ganz anderen Liga. Hier ist kein Bentley-Fan, ne?
Das von den vielen,
die sitzen. Und die aber, die machen das anders. Und ich finde, die machen das nicht so gut wie Bentley. Hm. Weil die haben großartige Fahrzeuge. Wann siehst du mal so einen S-Wagen durch die Gegend?
Gar nicht.
Die treffen sich einmal im Jahr heimlich da.
In den Geschichtsbüchern, wo einer mit Schnauze
baut. Ja, und dann machen sie einmal im Jahr so eine Ausfahrt. Da darfst du selbst als der größte Enthusiast, also das ist, glaube ich, eine der wenigen Veranstaltungen, wo ich noch nicht mal als Beifahrer mitfahren durfte. Wo ich sage, Mensch, Jungs, seid doch nicht so. Nee, aber die bleiben gerne zusammen und kann ich auch verstehen. Bloß, ich meine, wer kauft so ein Auto?
Ja, ich wüsste es auch nicht. Aber die Preise waren ja auch eine Zeit lang so unglaublich eigentlich.
Sind sie immer noch. Aber es ist so schade. Und na gut, auf der Mille Miglia, das Werk fährt jetzt auch nicht mehr. Ich finde das so schade, weil ich finde auch gerade so, Autos leben ja auch von ihren Geschichten. Und es gibt ja immer so dieses Elefantenrennen, also Bentley gegen Mercedes. Mhm. Auch das hat es schon ewig nicht mehr gegeben, so cool ist.
Eigentlich keine Veranstaltung dafür. Ne?
Am Nürburgring weiß ich noch, zum OGP sind die nochmal gestartet, dann waren sie in Goodwood mal. Aber das ist jetzt auch schon drei oder vier oder fünf Jahre her.
Da kann ich mich auch noch erinnern, aber eigentlich sieht man die länger nicht mehr fahren. Ne?
So.
Ja, stimmt.
Und da gibt es ja auch verschiedene Modelle an Fahrzeugen, aber um nochmal darauf zurückzukommen, also wenn es nicht gerade offene Bentley und offene Mercedes ist, 77er, da gibt es noch, also Mercedes 77, diese großen Tourer, da gibt es auch noch einen Markt für, aber es ist, gestaltet sich schwierig, weil meiner Erfahrung nach ist es so, wenn du anfängst irgendwie, du verkaufst deine Firma, und hast ganz viel Geld und wolltest schon immer Autos haben. Womit fängst du an? Fängst du mit einem modernen Supersportwagen an? Mhm. Wenn du richtig gut bist, fängst du vielleicht mit so einem, weiß ich nicht, Maserati MC12 an, dann bist du schon, oh, das ist was Besonderes. Ist es ja auch.
Ja, klar.
Großartig. Ja, weißt du, gibt es nur eine Handvoll straßenregistrierte Fahrzeuge. Und wenn du dich dann mit dem Thema befasst, gehst du eigentlich immer weiter zurück. Das war eine Umfrage, die wir gemacht haben bei Kunden. Und es ist tatsächlich so, dass je länger du dich mit der Materie befasst und mit den Autos befasst und je mehr du fährst, dass du dich eigentlich eher nach hinten entwickelst. So, das gilt nicht für jetzt für die sozusagen für die Youngsters, die so anfangen mit 40 und viel Geld moderne Supersportwagen zu sammeln. Pagani Zonda, wie heißt der andere Pagani? Pagani
Huayra.
Ja, genau, der ist ja, das ist ja jetzt auch so ein absoluter Hype. So.
Das ist ja fast wie ein Gemälde, ne? Das ist ja kaum zum Fahren, ja, diesen voller Schaltern und
so. Genau, aber so, das ist, würde ich jetzt sagen, für die ganz jungen Einsteiger, aber wenn du jetzt so mit Mitte 60 oder Ende 60 einsteigst, gehst du wirklich immer weiter zurück und irgendwann landest du wirklich im Vorkrieg und die Leute, die schon sehr lange dabei sind, die sind, das verschließt sich mir ja leider komplett, ja, die sind wirklich so bei dieser Messing-Ära, weißt du, so London to Brighton.
Da kommen Leute auf die Autos und die werden noch gehandelt.
Ja, absolut. Und ganz,
also diese Kutschen eigentlich.
Ja, ganz anderer Markt. Viele junge Leute dabei, wo ich immer denke, nee, das glaube ich jetzt hier.
Nee, das habe ich ja auch noch nie gehört. Nein, das sind auch Veranstaltungen, auf denen ich noch nie war.
Ja, doch, da gibt es einiges. Und okay, teilweise, also London to Brighton ist ja nur bis 1904 und dann gibt es ja von 1904 bis 1918. Das ist auch nochmal so eine ganz spezielle Szene.
Nur bis 1904 finde ich gut.
Ja, 1904. Und ich sag dir was, jeder, der sich für alte Autos interessiert und das tatsächlich mal nach Corona-Zeiten schafft, Anfang November in den Hyde Park zum Start von London to Brighton zu gehen. Es lohnt sich da wirklich um 5 Uhr mit lovely cup of tea zu stehen und zu sehen, wie die starten. Das ist unglaublich. Bei Nacht und Nebel, Kälte, Regen, ohne Windschutzscheibe starten die da und fahren da ihre 60 Meilen nach Brighton. Bin da einmal mitgefahren, kann es mir schenken, würde ich nie wieder machen. Ich sage da euch, du musst aussteigen, als dass da so ein Hügel ging, da war ich beschnitten. Aber da siehst du mal, wie unterschiedlich so dieses Hobby ist. Und das finde ich toll.
Ja, super, also die Ausprägung von dem Hobby
Auto
ist sensationell. Ja. Genau, was du sagst, die ganzen verschiedenen Zeiten, dann sportlich und nur so ein bisschen rumfahren und mehr Schrauben oder die Autos ins Museum stellen. Also das finde ich ist eine gute Geschichte, wenn es jetzt nicht so kaputt geredet werden würde.
Also ich denke ja, mit der Oldtimerei wird es sich so verhalten, wie ganz damals, als es wirklich noch Pferdekutschen gab und alle gesagt haben, oh, wenn das Automobil kommt, wird es keine Pferde mehr geben. Doch wird es, aber natürlich in einem anderen Segment. Einmal Hochleistung im Rennen, ne? Die sportliche Variante, dann die Freizeitvariante.
Genau.
Ich denke, Zuchtvariante, ganz wichtig. Ich bin mir da ganz sicher, dass wir da hinkommen. Irgendwann wird es so ein Cut-off geben, glaube ich. Ich glaube nicht, dass alle Fahrzeuge kommen. Besondere Fahrzeuge werden da bestimmt reinkommen. Hier Pagani Zonda zum Beispiel.
Ja. Ja. Wo werden eigentlich insgesamt so Autos gehandelt? Sind diese Hochpreisautos nur auf Auktionen oder geht da viel unter der Hand weg, wenn sich da Käufer und Verkäufer finden? Oder sagt man als Verkäufer eher, nee, ich würde gerne auf einer Auktion einen Preis bestätigen lassen? Weil das wird das Maximum sein, was ich rausholen kann.
Das hängt natürlich auch davon ab, wo der Markt steht. Mhm. Also, wenn der Markt am Steigen ist, ist es natürlich keine schlechte Idee, auf eine Auktion zu gehen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass man da eventuell einen besseren Preis als den Marktpreis erzielt, durch die Wettbewerbssituation durchaus da ist. Wenn der Markt fällt, ist es natürlich eine ganz andere Geschichte. Dann hängt das habe ich noch überhaupt nicht erwähnt, aber ganz, ganz wichtig ist es natürlich, was für ein Auto das ist, welches Auto das ist. Hat der eine gute Geschichte? Bei Ferrari ist der zertifiziert? Hatte der einen Unfall? Also das ist ja, wir gucken uns ein Modell an, aber da gehen auch die Preise je nach Zustand und je nach Historie von bis. Das darfst du immer nicht vergessen. Das ist, ich weiß, bei den 250 GTOs, da ist auf Auktion von 35 Millionen bis, glaube ich, 45 Millionen. Also jetzt in diesem Hochpreissegment, aber ich muss dir mal vorstellen, 10 Millionen Unterschied für das gleiche Modell, Wahnsinn. Von dem ja nur, was, wie viel wurden da gebaut, 39 oder was?
Ja.
Da musst du wirklich immer vorsichtig sein mit solchen Aussagen. Also bitte immer, es kommt immer auf das einzelne Fahrzeug an. Wobei, wir sprechen jetzt vom 250 GTO, teurer geht es ja kaum noch. wenn wir in die andere Richtung gehen, auch bei im Wert kleinen Fahrzeugen hat das auf Auktionen wirklich auch schon sensationelle Ergebnisse gegeben. Also sei es Charleston Ente, ja, sei es Käferchen, da wunderst du dich. Also das ist jetzt nicht so von der Hand zu weisen, dass man sagt, oh Mensch, so ein kleines Auto lohnt sich nicht. Doch, kann. Umgekehrt genauso. Wenn du ein bisschen wach bist und aufpasst und ein bestimmtes Modell suchst, kannst du teilweise wirklich richtig günstig kaufen. Allerdings hilft es, wenn du dich auskennst.
Das hilft ja immer eigentlich.
Ja, ne? Und auch da habe ich immer und sage es auch immer noch, egal was du für ein Auto kaufst, leg dir immer einen Betrag X zur Seite und reg dich nicht drüber auf. Hundertprozentig musst du Öl wechseln, wenn nicht gerade steht, gerade frischer Service gab. Hundertprozentig brauchst du neue Reifen. Hundertprozentig musst du gucken, ob die Bremsflüssigkeit in Ordnung ist. Und das sind so Sachen, finde ich, die kann man ganz leicht beheben, wenn man sich auskennt. Und Leute, die ein altes Auto haben und fahren, die wissen das. Aber viele sind dann so begeistert, dass sie dann nach der Auktion zum Beispiel dann auch gekommen sind und gesagt haben, oh Mensch, und hier das Geld, ich mache eine Blitzüberweisung, ich möchte den nach Hause fahren. Ich sage, nee, kriegen Sie nicht den Schlüssel von mir? Sie bleiben liegen. Nein, aber wieso? Ist doch frisch aus der Restauration. Ja, genau deswegen.
Ja.
Frisch aus der Restauration, weiß immer schon, irgendeine Schraube ist garantiert nicht richtig angezogen. Ja. Irgendwas passiert immer. Ich sage, verderben Sie sich nicht den Spaß. Bitte, bitte hören Sie auf mich. Und das ist auch tatsächlich so,
ja,
oder?
Ja,
ist so. Und entweder man ist leidensfähig, dann kann man es machen. Oder aber man hat einen sanften Einstieg und sagt, nee, komm, ich mache ganz in Ruhe. Bringe ihn erstmal in die Werkstatt, lass ihn nochmal durchgucken. Investiere lieber nochmal was und fahr dann los und weiß, ich muss nicht immer Panik haben, wenn die Ölanzeige auf einmal abdreht oder, ja, genau. Also das, ich finde auch, das ist auch eine Erfahrung und ein Lernwert, ne?
Absolut. Man muss da langsam reinkommen, das stimmt.
Und ich finde auch, das ist so das, um nochmal zu dem Thema Entspannung zu kommen, das finde ich ist auch so das Besondere an der Oldtimerei. Wir setzen uns in unsere modernen Autos, Zündung funktioniert, Lenkradschloss funktioniert, alle Anzeigen funktionieren. Und ich weiß, bei einem Auto von mir, da geht der Tacho nicht. Schon zweimal eingeschickt und es ist die Tachowelle und die sitzt aber unterhalb des Getriebes, großes Drama. Also ist es wirklich ein riesen Aufwand. Also funktioniert das Ding nicht. Manchmal geht er, oft aber auch nicht. Und das ist immer so nett, wenn ich dann mit jemandem unterwegs bin, so, Annette, ist das dir aufgefallen, dass das nicht geht? Ja, ich weiß. Ich fahre nach Drehzahl. das kannst du doch nicht. Ich sage, doch, kann ich. Mache ich schon seit 2 Jahren. Geht ganz wunderbar. Das nächste Mal. Nein, und wie kannst du nur? Der hat natürlich ein Vorkriegsauto, hat also auch keine Tankanzeige. Da hast du denn so einen Bambusstab, habe ich mir gemacht. Und dann gucke ich immer so und dann immer so ein bisschen nach Gefühl. Ne? Wie bleiben wir jetzt liegen? Ich sage, nee, ist alles wunderbar, überhaupt kein Problem. Aber das ist immer eine schöne Erfahrung zu sehen, wie unterschiedlich so die Herangehensweise ist. Ne? Und das bringt mich jetzt zu unserer Corona-Zeit wieder. Das gibt uns jetzt hier auch wieder so ein bisschen Zeit zum Runterkommen, ne? Und entspannt sein. Dann funktioniert es eben nicht, geht trotzdem.
Genauso ist das. Ne?
Ja, aber das kennen wir ja eigentlich gar nicht mehr. Ne?
Nee, es muss alles perfekt und es wird extrem viel erwartet.
Und schnell vor allen Dingen.
Und man regt sich extrem auf, wenn mal Kleinigkeiten nicht funktionieren. Ja. Das ist mir immer so aufgefallen. Genau. Wenn du im Restaurant so lange auf dem Tisch wartest, künftig heißt es, du gar keinen Tisch mehr bekommen.
Genau. Gut,
das geht auch.
Ja, genau. Oder die Karre springt nicht gleich an. Nee, springt nie gleich an. Ja, aber stimmt, kennen wir doch überhaupt nicht mehr von unseren modernen Autos, genau, oder?
Ja.
Was für eine Freude. Ja, da ist
sie. Läuft immer.
Ja, genau.
Du glaubst eigentlich, wo du gerade Corona sagst, dass das die Preise eher nach unten bringt, oder?
Du, ich weiß das nicht. Ich bin da unentschlossen, weil ich spreche auch mit vielen Leuten und ich weiß, dass in den Vereinigten Staaten interessanterweise wirklich noch besondere Autos jetzt gerade im März verkauft worden sind. Hier in Deutschland weiß ich von Händlerkollegen, dass durchaus Anfragen da sind und dass Autos, die auch sozusagen, wenn man so schön sagt, on the money sind, also nicht zu teuer angeboten werden, dass die auch tatsächlich verkauft werden. Es ist aber deutlich ruhiger und es dauert auch deutlich länger, bis dann mal das eine oder andere Auto verkauft ist. Mhm. Ich kann das im Moment, ich habe da kein Gefühl für, weil es ist ganz klar, es stokelt und ganz klar haben viele von den Sammlern und Kunden auch im Moment wirklich einen anderen Fokus, weil die natürlich die meisten im Geschäftsleben sind und da wirklich ganz andere Herausforderungen jetzt haben, um die sie sich kümmern, verständlicherweise. Die Herrschaften, die glücklicherweise das Arbeitsleben hinter sich gebracht haben, die sind auch verhalten vorsichtig, weil die haben genügend und sagen, gut, wenn sich jetzt eine Gelegenheit bietet, eine günstige, dann bin ich durchaus bereit, da was zu machen, aber ansonsten nö.
Der Spaß ist ja auch ein bisschen durch. Man kann nicht mal eben irgendwo hinfliegen.
Du kannst absolut nichts machen. Den waren Enthusiasten, den wird das jetzt nicht so kratzen, der puddelt da so vor sich hin.
Ja.
Aber es ist natürlich so, du darfst ja nicht vergessen, dass das schon ein Riesengeschäft ist. Und wenn du dir anguckst, so Mille Miglia ist ja immer so das Statussymbol, so wenn du jemanden kennenlernst, oh ja, bist du schon mal Mille Miglia mitgefahren und oh, großartig und ist es ja auch. Das vor allen Dingen, weißt du, die Mille Miglia, finde ich, lebt auch sehr von der Atmosphäre, die nicht nur durch die alten Autos kreiert wird, sondern auch durch die Zuschauer, die ja unfassbar passioniert sind. Viele Zuschauer kommen von überall her angereist, aber auch ganz viele Italiener. Und ich sehe nicht, wie du da mit 2 Meter Abstand oder mit Atemschutzmaske da den Leuten zujubelst, weißt du? Und das ist dann so, das ist wie Fußballspiele ohne Zuschauer. Ja, toll. Kann man machen? Weiß ich nicht. Also da, also dieses Jahr sehe ich jetzt nicht so
den großen Spaß, ne?
Also ja, für mich persönlich schon, aber jetzt nicht irgendwie, was Veranstaltungen angeht. Es ist natürlich schon so, dass so viele Anlässe wegfallen. Wie viele Leute sind sogar hier von Hamburg auf Achse nach Goodwood gefahren zum Revival oder so. Weißt du, das war immer ein toller Anlass, das Auto zu nehmen, mit ein paar Freunden zu sagen, oh, dann fahren wir da alle zusammen. Ja. So, und oder Schloss Dieg oder weiß ich nicht, Assens da oben in Dänemark, da dieses tolle Rennen durch die Stadt. So, und diese Anlässe fallen ja weg. Und dann, finde ich, ist es immer ungleich, muss man sich ungleich mehr motivieren, das Auto rauszuholen, wenn man das nicht so... Ich fahre meine Autos, so viele habe ich nicht, aber ich fahre die halt so, zack, fertig, egal jetzt oder nicht. Aber viele machen es ja nicht, weil es dein Hobby ist und ist ja auch in Ordnung.
Ja.
Und das fällt natürlich weg und ich denke, das wird sich dann erst zum Ende des Jahres oder hoffentlich dann im nächsten Jahr zeigen. Aber ich glaube, ich bin 100%ig sicher, dass die Begehrlichkeit bleibt. Da lasse ich mich überhaupt nicht von abhalten. Also da bin ich mir ganz, ganz sicher.
Okay, das hoffen wir.
Ganz bestimmt. Ich würde fast mit dir wetten.
Ja, ich würde in die gleiche Richtung wetten, von daher.
Ach so, sonst hätte ich es nicht.
Müssen wir einen dritten Dummen finden, der das Gegenteil behauptet.
Ich denke auch, das ist wirklich eine Frage der Zeit. Ja. Und jeder Enthusiast kann jetzt die Zeit nutzen und ein bisschen an seinem Auto Verbesserungen vornehmen oder auch mal putzen, je nachdem.
Gab's so die verrückteste Sammlung, die du jemals so erlebt hast oder wo du gesagt hast, mein Gott, ist das, also entweder weil du erschlagen warst von den Werten, die da standen oder von der Kuriosität der Autos?
Ja, ich hatte mal einen ganz netten Herrn aus den Niederlanden, der hat nur AMC-Fahrzeuge, also die Amerikaner, gesammelt. Hatte ein eigenes Museum und ganz ehrlich, ich wusste überhaupt nicht, dass es so viele unterschiedliche Modelle gab. Und es hat mich sehr erinnert an den Horch, weil der Zustand im Fahrzeug war absolut ähnlich. Und ich meine, das modernste Fahrzeug, das war irgendwie 76 oder 78. Wunderschön präsentiert. Also wirklich, dieses Museum war großartig gemacht. Und die Fahrzeuge, die waren so, dass ich gesagt habe, Mensch, ja, aber wie kann man das darstellen? Und ich habe mich wirklich dazu entschieden zu sagen, nee, wir können das nicht. Weil ich die Qualität der Fahrzeuge, dann die Marke, die ja auch so ich weiß gar nicht, wie man auf die Idee kommen kann, aber das macht einen Sammler aus, wie man ausgerechnet AMC sammeln kann. Also amerikanische Marke. Ich habe auch nicht rausfinden können, was da so technisch als also Alleinstellungsmerkmal.
Die haben nichts hier alles eigentlich. Es gibt diesen AMC Pacer. Diesen AMC Pacer, der in dem, in welchem Film war
der
nochmal?
Das war der einzige, der echt noch so.
Der wie es cool aussieht.
Ja,
ne?
Alles andere war. Du, und das war. Über 200 Fahrzeuge, ich werde es nicht vergessen.
Oh Gott.
Es ist
gerade wo jede Farbe gesammelt, ne?
Ich weiß es nicht. Und auch jetzt. Und dann Ersatzteile auch noch. Ein riesen Ersatzteillager. Das war schon sehr, sehr kurios. Dann gab es noch eine. Ach, es war keine Sammlung. Das waren 4 Fahrzeuge. Werde ich auch nicht vergessen. Nichts Besonderes will ich jetzt nicht sagen. Also Citroën und Lancia, aber jetzt Zustand auch eher mitgenommen. Was daran besonders war, in Italien rief mich, ich kannte den Kunden und er hat immer gesagt, Mensch, und ich habe da so eine Sammlung. Ich so, Mensch, ich bin jetzt hier eine der wenigen, die kein Italienisch kann. Wollen Sie nicht mal mit jemand anders nehmen? Er wollte mit mir. Ich da also hin. Die Autos waren versteckt. Von dem Vorbesitzer. Italien war ja mal eine Zeit lang diese Steuergeschichte so. Ja, das stimmt, war eines der Autos. Die waren in einer ehemaligen Halle, also wirklich so eine Scheune, sag ich jetzt mal, Stein auf Stein ganz normal gemauert. Das Dach war weg und das Erste, was ich sah, war ein riesiger Baum. Also wirklich eine riesige, wirklich riesig Eiche. Frag mich nicht, wie, kenne ich mich nicht aus. Ja, die Autos seien da drin. Mhm. So eine kleine schmale Tür, wirklich auch so die Hälfte von dieser, unserer normalen Tür. Ich gehe da rein, da wächst dieser Baum wirklich durch diesen Lancia durch. Also ich sag mal, wie lange stehen denn diese Autos hier schon? Ja, wüsste er nicht und hat das Land übernommen und hat das hier gefunden. Und ob man diese Autos nicht verkaufen kann? Ich sage, ja, wie soll man die denn verkaufen? Voll, also durchgerostet und wirklich in einem schlechten Zustand. Aber das fand ich auch ausgesprochen skurril.
Ja.
Da fragt man sich auch, wie lange die Autos da gestanden haben, oder? Fiat Topolino, also wirklich jetzt also süße nicht, kleine Autos.
Aber preislich keine Highlights. Ne?
Das Skurrile war wirklich, dass selbst wenn wir es gewollt hätten, ich weiß gar nicht, wie man, also man hätte es abreißen müssen, das Gebäude. Ne? Das fand ich, war auch schon besorgt. Wir haben dann auch nicht ein paar Bilder gemacht und das dann gelassen. Ja, interessant, oder?
Das was ist interessant. Das ist ja, ich finde es ja eh interessant, dass Leute so lange Autos aus dem Blick verlieren und dann diese Scheunenfunde entstehen. Also ein Lamborghini Miura zum Beispiel. Wenn ich sowas in der Familie irgendwo hätte, dann wüsste ich es.
Ja.
Das interessiert aber dann Leute.
Das ist der Punkt. Wenn dich etwas interessiert, dann hast du auch ein Auge dafür. Aber wenn du jetzt, ich weiß nicht,
du hast
Bekannte von mir, ja, weißt du, die sieht noch nicht mal, mit welchem Auto ich komme. Hm. Die sieht nicht die Farbe, die sieht nicht das Modell, die sieht nicht, ob es alt oder neu ist. Die sieht das einfach nicht, weil sie sich nicht interessiert. Und wenn du dann so eine Tante oder Großtante hast, das interessiert die nicht. Genauso wie du nicht weißt, welchen Staubsauger, welche Marke du da hast oder welches Modell.
Ja, genau,
ich kann es mir sonst nicht anders erklären, weil wenn du nicht autoaffin bist, dann ist das ein Auto. Genau. Wir hatten in Nordamerika hatten wir nochmal einen sehr, sehr coolen, das war ein Scheunenfund, war auch in North Carolina. Und zwar eine kleine Cobra, eine 289er. Das war so ein richtiger Scheunenfund. Also wirklich eine klassische Scheune, wie du es dir vorstellst, wie in der Werbung. Und dann machst du da auf, Heuballen, Stroh, guckst nach. Und dann war das wirklich eine Ersthand-Cobra. Das war sensationell.
Die schmale, hübsche.
Ja, die schmale, genau, die schmale. Ja, von der es leider so viele Replikas gibt, aber die hübsche, genau. Ja, also das war auch echt besonders, ja.
Irre. Das teuerste Auto, was du mal gefahren hast, was war das?
Das teuerste Auto, was ich mal gefahren bin, das war Ferrari 335. Du, aber weißt du was? Das ist das Schöne. Wenn du so ein Auto fährst und wenn du wirklich begeistert bist, von dem Auto, dann ist dir, wenn du da drin bist, bist du noch mal kurz zum Eigentümer, ist das in Ordnung? Sind sie sich sicher? Ja, 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 gar kein Thema für irgendein Fotoshoot und so weiter. Und dann sitzt du da drin und dann ist es wirklich, wobei das sind echt Mistbiester, ne? Also da war mir nicht so ganz wohl mit, aber ansonsten ist es wirklich...
Man macht ja auch nie den Wert ganz kaputt. Wenn man jetzt irgendwo leicht gegenrollt, ist ja...
Also auf jeden Fall wirst du deines Lebens nicht mehr froh, das, ne?
Wahrscheinlich nicht, ja.
Ja, ja, also da, ja, ja, genau. Nee, also das ist natürlich auch eines der schönen Sachen in dem Segment, dass du halt die Möglichkeit hast. Und das muss gar nicht besonders teuer sein. Das gibt ja auch viele Autos, die eine ganz merkwürdige Schaltkulisse haben, wo du sagst, sag mal, entschuldige mal bitte. Ich krieg den gar nicht.
Ja, oder diese Vorkriegsdinger, diese Silberpfeile, die, was haben die, Bremse rechts, ne, und das Gas in der Mitte, glaube ich.
Ganz furchtbar.
Und dann, das dauert jedes
furchtbar.
Mal.
Ganz furchtbar. Also da ist, allerdings ist das bei solchen Autos dann wirklich so, da bist du so angespannt, so voller Adrenalin, dass du da aufpasst. Und ich glaube, die schlimmsten Sachen können passieren, wenn du denkst, ah, ich hab's im Griff. Mhm. Also deswegen, genau, ja. Da bei solchen Autos bin ich immer so, wenn jemand anders fahren will, macht mal, nee, alles klar, sag mir, wie das fährt, da kann ich mit leben. Ja, oder ich fahre mit. Das, weißt du, und das finde ich ist auch so, das ist falsch verstandener Ego, weil du bist letztendlich dafür da, wie mit dem 335er. Du ganz ehrlich, ich bin nur im ersten Gang gefahren, das gebe ich auch zu. Haben sich alle totgelassen, das ist mir scheißegal. Macht ihr mal, das ist ein Rennwagen, weil die musst du ja auch so hoch drehen, weißt du, das ist ja, das Ding kreischt und du, oh, nee, ganz furchtbar. Also ganz ehrlich.
Viele googeln jetzt 335er Ferrari.
Ja, ein wunderhübsches Auto. Ein offener Rennsportwagen, der war nicht sehr erfolgreich damals, weil das nämlich so eine Zicke war. Also nicht einfach zu fahren, haben sich viele, viele Rennfahrer, Ferrari-Werksfahrer beschwert, weil der Wagen nicht so gut zu handeln war. Gerne ausgebrochen, ist natürlich nicht im ersten Gang, wenn ich fahre. Aber wunderschön. Letztes Jahr beim Concours d'Elegance in der Villa d'Este hat ein 335er gewonnen. Und also, das ist, ich finde, mit eines der hübschesten Autos, wenn man das vergleichen darf. Ich mache das jetzt mal, weil ich eine Frau bin und das alles darf. Weißt du, so ein 57 Monza, das sagt den meisten ja sowas. Weißt du, so flache Form. Gut, das ist ein 4-Zylinder, 12-Zylinder, ganz andere Preiskategorie, ganz andere Renngeschichte. Aber so, weißt du, das sind so flache, wunderschöne, offene Autos. Der Wagen ist, selbst wenn du ihn nicht startest, ein absolutes Kunstwerk.
Ich finde ja auch ein 275 SWB hübscher als ein 250 GTO.
Ja.
Die waren ja lange, jetzt sind die ja preislich nachgerückt, das ist ja Wahnsinn, aber die waren ja lange total unterbewertet eigentlich. Nur wie gesagt, warum sind die so günstig im Vergleich zum 250er? Aber es ist natürlich die Renngeschichte.
Ist genau das ist der Punkt.
Ja.
Genau das ist der Punkt.
Ja.
Also so 50er Jahre Ferrari, was die da für Karosserien gebaut haben. Wahnsinn. Das ist übrigens auch nochmal, um nochmal zur Begehrlichkeit zu kommen, so Karosserieformen sind natürlich auch so was ganz Besonderes. Und da war es ja im Vorkrieg und auch in den 50er Jahren mit Bertone und Scaglietti. Und da gab es ja auch wunderschöne Karosserieformen. Das finde ich zum Beispiel auch so charmant an der Zeit. Wirklich.
Italienische Autos, auch Fiat aus der Zeit. Ne?
Absolut.
60er Jahre, Anfang 70er.
Ja.
Die haben immer diesen Gangsterfilm noch vor Augen, ne? Wenn die damit so als Flugfahrzeuge unterwegs waren. Das sind tolle Autos. Ne?
Wunderschön. Ja, und besonders halt. Ne? Ja. Schade, dass sie alle, oder nicht alle, aber viele so ein Rostproblem haben. Aber naja, gut, so hat jeder. Die Engländer hatten den König der Finsternis, Lukas, die Italiener hatten, den Roster, so hatte jeder. Und auch da waren wir Deutschen wirklich schon damals wirklich sehr, sehr gut im Handwerk. Ne? Wenn du dir BMW anguckst, wenn du dir Mercedes anguckst, auch so Mercedes 170, solche Geschichten. Ich meine, das waren
tolle
Autos. Ja.
Und heute auch unproblematisch, als Klassiker zu fahren. Ne?
Ja, genau. Genau, absolut. Also finde ich, ist wirklich ein tolles Auto zum Einstieg und auch sicher.
Mhm. Stimmt, und auch nah und sicher zu fahren. Ne?
Ja, das meine ich. Genau. Da hast du keine Probleme mit, wo du bremsen musst und so.
Das genau. Du fährst wie ein modernes Auto mit schwammiger Achse.
Ja, genau. Ja. Und wir können uns natürlich auf die Fahne schreiben, dass wir natürlich ausgesprochen nachhaltig unterwegs sind. Ne? Weil alte
das
Autos
ist, mein Reden, ist ja... Ne? Das ist ja mein Reden. Mhm. Alles, was... Bläst kein zusätzliches CO2 für die Produktion mehr in die Luft. Eine nette letzte Frage noch.
Na, ach so, verstehe.
Deine letzten 50 Liter Sprit. In welchem Auto und auf welcher Strecke verfährst du sie?
Also, mein Traum. Und ich weiß nicht, ob es ein Traum bleibt, weil es hängt so ein bisschen logischerweise an mir. Wären die letzten 50 Liter Sprit einmal in Le Mans auf der Start, an die Startzielgerade zu fahren und in meinem Vorkrieg eine Runde werde ich ja wohl schaffen zu fahren. Ja, das wäre absolut, ein absoluter Traum. Und ich war schon zweimal kurz davor. Einmal war das Auto kaputt und beim zweiten Mal habe ich Schiss gehabt.
Echt? Oh, ja. Welcher Vorkrieg ist das?
Was das ist ein 1931er Invicta. Ja, das englischer Vorkrieg.
Also jetzt weiß ich auch, habe ich nichts vor Augen.
Nee, ist ein englischer Vorkrieg, sieht im Grunde aus wie Bentley, nur flacher und natürlich viel schicker.
Okay, ja, natürlich, ja. Das ist was anderes, habe ich nicht erwartet.
Ja, natürlich. Und das, großartig. Aber da hatte ich Schiss.
Echt?
Ja.
Aber was war, weil warum? Du dachtest, du fährst zu schnell oder du...
Nee, weil ich mich nicht getraut habe, mich da anzumelden.
Ach so, okay. Ah, okay. Ich dachte, du hast schon am Start gestanden.
Nein, und dann, nein. Anmeldeunterlagen, alles schon ausgefüllt. Also, ich weiß nicht.
Und das wäre Le Mans Classic? Oder was?
Ja, Le Mans Classic, genau. Okay. Ich hatte auch schon, man kann ja zum Glück sich abwechseln. Also ich bin auch wirklich keine begnadete Rennfahrerin. Viel zu hektisch und hatte auch mal einen schlimmen Unfall. Egal. Ich hatte das sogar schon so weit, dass ich gesagt habe, okay, Jungs, ich fahre den Start, dann wechseln wir und dann möchte ich gerne die Zielanfahrt. War alles immer kein Thema. Patrick Peter gesprochen. Ja, das ist echt so, das wäre meine 50 Liter, die ich mit Vergnügen fahren würde.
Annette Apache, vielen Dank fürs Gespräch.
Vielen lieben Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat mir sehr viel Spaß gebracht.
Mir auch.
Ist die sympathisch, oder? Und was ich am tollsten finde, Annette kann eben nicht nur Ferrari ab 10 Millionen, sondern sie begeistert sich genauso für die kleine Ente im guten Pflegezustand. So, und wenn ihr jetzt auch eine Autosammlung aufbauen wollt oder Beratung braucht, dann findet ihr den Link zu ihr bei mir online auf Facebook und Instagram. Und ansonsten hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Bleibt gesund!
Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.